Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Hallo und herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen. Und bei diesem schönen Wetter haben wir uns auch ein schönes Thema herausgesucht. Wir wollen heute ein bisschen plaudern, ein bisschen vielleicht auch diskutieren über das Berufsbildungsgesetz. Und das sind natürlich die Experten aus dem Bereich Bildung vom DGB hier im Studio, Jessica und Björn. Schön, dass ihr da seid.
Hi Richard.
Hallo.
Hallo.
Und ich bin schon gespannt, was an diesem Thema alles zu diskutieren ist, denn die Arbeitswelt hat sich ja verändert, erheblich verändert. Auch die Ausbildungen haben sich verändert, die Ansprüche an bestimmte Berufe haben sich geändert und das alles sollte in einem Berufsbildungsgesetz erfasst werden, wenn ich das mal so allgemein sage. Aber vielleicht müssen wir den Hörerinnen und Hörern tatsächlich erstmal erklären, was ein Berufsbildungsgesetz überhaupt ist, was es beinhaltet, an wen es sich richtet und wie es entsteht. Und das ist ja gerade so die Phase, in der wir uns befinden. Björn.
Ja, Berufsbildungsgesetz. Wir nennen es eigentlich immer nur noch BIBIG. Da wissen wir und unsere Aktiven, was damit gemeint ist, zu sagen, das Gesetz für die berufliche Ausbildung in Deutschland, quasi das Gesetz für das duale System, und regelt halt, wie das im Betrieb ablaufen soll, welche Rechte die Auszubildenden haben, welche Pflichten der Arbeitgeber hat und auch welche Kontrollinstanzen letztlich für die berufliche Ausbildung da sind. Ja, und dieses Gesetz gibt es jetzt eigentlich seit 14. August 1969. Und das hat eigentlich auch einen sehr spannenden Ursprung. Viele von euch kennen bestimmt die 68er-Bewegung, Studierendenproteste, außerparlamentarische Opposition. Zu dieser Zeit gab es auch damals eine Lehrlingsbewegung. Und da sind sozusagen die Auszubildenden ja aus dem Betrieb gegangen und haben quasi ihre Rechte erkämpft, weil sie halt das Gefühl hatten, sie werden einfach nur noch ausgebeutet. Viele kennen dieses, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist so ein typischer Spruch. Manche Arbeitgeber, der benutzt das heute noch. Aber da sind damals schon die Azubis quasi knallhart gegen vorgegangen und wollten halt ordentliche Ausbildungsbedingungen, eine ordentliche Arbeit und quasi auch eigentlich eine Perspektive. Und ja, aus diesem Protest entstand dann irgendwann das Berufsbildungsgesetz.
Und das ist in die Jahre gekommen, muss also auch regelmäßig evaluiert und geändert werden. Und in einem solchen Prozess befinden wir uns gerade, denn der Entwurf liegt vor und es gab also auch schon eine Anhörung oder Anhörungen dazu. Und ihr seid jetzt vom DGB, Jessica, unterwegs und bringt Inhalte, die aus dem Bildungsbereich kommen, auch an die Politik heran. Wie läuft das da?
Genau, also wir haben uns schon mit verschiedenen Politiker und PolitikerInnen getroffen in Thüringen, also mit BundestagspolitikerInnen und bei dir ja diejenigen sind, die es quasi mitgestalten und in der Hand haben. Und dort versuchen wir, unsere Forderungen nochmal deutlich zu machen, die Auszubildenden und zu vertreten, ihre Interessen zu vertreten und nochmal deutlich zu machen, was für uns als Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen total wichtig ist. Genau, und das versuchen wir. Wir haben schon Politiker zu uns eingeladen, wir gehen aber auch zu Ständen. Genauso, wir versuchen da ganz aktiv die Interessen nochmal deutlich zu machen.
Wie ist denn euer Eindruck? Sind die Politiker auf diese Diskussion vorbereitet? Wissen die, worum es bei diesem Gesetz geht?
Unterschiedlich?
Schwierig.
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also es gibt, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ein paar Politiker, die damit nicht so ganz sich so gut auskennen. Es gibt andere, die da aber wieder seit langem schon sehr große Forderungskataloge stellen, weil sie immer wieder betonen, dass es wichtig ist, dieses Berufsbildungsgesetz zu novellieren und da auch ziemlich im Thema drinstecken. Genau, aber es ist unterschiedlich, weil natürlich nicht jeder Bundestagspolitiker sich mit dem Themenfeld Bildungspolitik beschäftigt und das so der Schwerpunkt ist. Also genau, daher ist es einfach unterschiedlich, aber es ist trotzdem wichtig auch, sich mit Politiker und Politikerinnen zu treffen, die es einfach innerhalb ihrer Fraktion auch weiterleiten können und auch nochmal, ne, innerhalb ihrer Partei auch nochmal jemanden auf die Füße drücken können und sagen, hier, wir müssen da nochmal was machen. Wir haben uns ja letztens mit der DGB-Jugend Thüringen getroffen und die haben uns gesagt, dass es irgendwie nie so richtig passig ist, wie wir das bisher vielleicht angegangen sind.
Ja, man muss ja was Positives sagen. Es kam keine Politiker, keine Politikerin unvorbereitet. Also die haben sich schon eingelesen, die wussten auch Bescheid und konnten auch uns nochmal, ja, dazu was sagen, warum das jetzt gerade so ist, wie sie das machen. Und ja, es ist auch nachvollziehbar, dass wir hatten auch Gespräche mit der CDU und die haben uns auch nochmal dargelegt, warum das genau ist. Und man hat uns nicht immer nach dem Mund geredet, sondern wir hatten auch einen, ja, spannenden Diskurs, kann man sagen.
Also die Politik nimmt das ernst. Das ist jetzt so, was ich mitnehme. Wie ernst nehmen es dann die Auszubildenden selbst, die es irgendwann betrifft?
Wir hatten vor 2 Tagen einen interessanten Diskussionsabend und da hat eine Kollegin von der IG Metall gesagt, naja, es ist ja schon ein bisschen ein Nerd-Thema. Also es ist nicht besonders ein beliebtes Thema unter Auszubildenden, sich mit Bildungsgesetzen zu befassen. Also ohne da jetzt Einzelnen was unterstellen zu wollen. Aber ich glaube, ne, Auszubildende haben halt auch viel zu tun und ich glaube, dafür sind wir halt auch als gewerkschaftliche Vertreter da, die sich damit beschäftigen können. Wir haben aber trotzdem natürlich auch ehrenamtlich, die jetzt zu den Treffen immer mit dazukommen, auch nochmal ihre Perspektive schildern, auch Auszubildende, die quasi direkt im Prozess sind, auch nochmal Politikerinnen und Politiker darauf ansprechen, wie tatsächlich die Situation in den Betrieben teilweise ist. Also manchmal eben besser, manchmal schlechter. Also es gibt schon auch einige Auszubildende, die sich dafür interessieren, weil es sie direkt betrifft. Es gibt jetzt aber nicht so unfassbar viele, die jetzt ständig uns schreiben, macht mal dies und macht mal das, macht mal jenes. Genau, aber wir kriegen schon mit, dass das viele Auszubildende direkt bisher schon natürlich betroffen hat und dass sie natürlich auch wollen, dass sich die Situation zu ihrem Gunsten verändert.
Es ist ja ein Rahmengesetz, das eigentlich alle Auszubildenden betrifft. Also die Folgen, positiv oder negativ, werden irgendwo sich in der Ausbildung niederschlagen und die Jugendlichen werden irgendwann damit konfrontiert werden. In irgendeiner hoffentlich positiven Weise und nicht vor Gericht. Also von der Seite her wäre es schon wichtig, sich da einfach mal hineinzusetzen oder hineinzuversetzen, was habe ich da für Rechte, was gibt mir das Gesetz und wo gibt es da vielleicht Schranken, die ich also auch einzuhalten habe oder die ich akzeptieren muss. Also ein umfangreiches Thema und wir wollen also im Verlauf der Stunde auf einzelne Themen eingehen, denn es sind einige Neuerungen vorgesehen im Gesetz und da gibt es also auch Für und Wider und wir wollen dieses Für und Wider dann in der Diskussion hier verfolgen. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place.
My place.
Your place.
Your place.
A little hideaway. A little sweet escape.
My place,
your place,
your place.
A little hideaway from what in the world do we call this world anyway?
I think it's time to call it all off. We know it wasn't working out. Yeah, I'm tired of your shitty car anyway. I think it's time, see, we're all so different. You're always blabbing about tomorrow, but I want the moment, so let's go our separate ways. To my place.
My place.
Your place.
Your place. A little hideaway. A little sweet escape.
My place.
My place.
Your place.
Your place. A little hideaway
from
what
my place, your place,
your place,
our little light away,
my place,
your place,
your place,
our little light away, a little sweet escape,
my place,
your place,
your place,
our little light away, from what in the world do we call this world anyway?
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Wir diskutieren oder wir wollen diskutieren über das Berufsbildungsgesetz, das jetzt in einer neuen Form vorliegt. Und Jessica und Björn haben sich darauf intensiv vorbereitet. Ein wichtiger Punkt ist ja in diesem Gesetz auch das Problem Dualstudierende. Und dieses Problem müssen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern erstmal erklären. Was heißt denn duales Studium, Björn?
Ja. Duales Studium, ich glaube, also gerade unter den Studierenden haben das schon viele gehört, aber duales Studium ist nicht gleich duales Studium. Wir haben in Thüringen eine duale Berufsakademie, Eisenach, Gera, gibt es halt zwei Standorte. Das ist so ja eigentlich staatlich sehr reguliert, aber dann gibt es so viele kleinteilige Hochschulen, die das dann so anbieten. Und da weiß eigentlich keiner so genau, wie funktioniert das richtig. Und für uns ist halt immer die Frage, was passiert eigentlich dann bei dem Praxisbesuch? Was passiert da eigentlich im Betrieb?
Also duales Studium, also jetzt aus meinem Verständnis, heißt also, ein Betrieb delegiert einen jungen Menschen oder nimmt ihn auf mit der Auswahl Beruf und Studium unter einen Hut zu bringen. Ja? Und am Ende des Studiums steht dann meistens auch so eine Art Bleibeverpflichtung, ja, also dass der Betreffende da einige Jahre im Betrieb bleibt oder gänzlich in dem Betrieb bleibt, um da eben quasi das angeeignete Wissen dem Betrieb auch zur Verfügung zu stellen. So.
Also ich habe mal das angefangen, ein duales Studium in Eisenach. Und da musst du dir jetzt vorstellen, man ist da ja paar Wochen, Monate im Betrieb durchgängig und dann danach geht man in die Hochschule und ist dann drei Monate, sagen, 5 Tage da, hat da auch eigentlich eine 40-Stunden-Woche und ganz viel Nacharbeit. Dann schreibt man seine Klausuren und danach ist man wieder im Betrieb und hat halt dann quasi auch die ganzen ja, Pflichten wie ein normaler Arbeitnehmer mit Urlaub, also keine klassische vorlesungsfreie Zeit und so, sondern das wechselt sich halt immer ab. Und da gibt es halt zum Beispiel in Thüringen war das so, wenn man das halt über die duale Berufsakademie gemacht hat, da waren halt so Nebenabsprachen wie, du musst dich verpflichten, dass du danach da bleibst, durften halt nicht gemacht werden. Aber es gibt viele, wo da quasi solche Regelungen kommen und viele Studierende, die dann letztlich quasi einen Gehalt kriegen, aber auch Studiengebühren zahlen müssen. Da kann es halt passieren, dass dann die Studiengebühren eigentlich genauso hoch sind wie das, was der Arbeitgeber sozusagen zahlt. Oder es gibt auch Deals, dass einfach der Arbeitgeber dann die Studiengebühren zahlt. Und der Dualstudierende bekommt am Ende halt nichts. Und die müssen dann nebenbei zu ihrer 40-Stunden-Woche eigentlich noch arbeiten, um zu überleben.
Das ist natürlich hart.
Was ihr gerade angesprochen habt, was ich finde, was bei dem Thema ganz wichtig ist, ist Regelungen. Denn die existieren nicht einheitlich. Und genau das ist unser Kritikpunkt daran. Also es gibt duales Studium, ist dieser Status, ein Dualstudent oder ein Dualstudierender zu sein, ist nicht geregelt. Also das Einzige, was es bedeutet, ist, dass es einen Theorieteil gibt, der in der Hochschule abgedeckt wird und dass es einen praktischen Teil gibt, der eben im Betrieb abgedeckt wird. Und der Status ist nicht einheitlich geregelt. Es gibt sozusagen zwei wesentliche Formen des dualen Studiums. Das ist einmal ein praxisintegriertes duales Studium und einmal ein ausbildungsintegriertes duales Studium. Klingt ein bisschen kompliziert. Das ausbildungsintegrierte meint, dass man zusätzlich zu einem Hochschulabschluss noch einen Ausbildungsberuf, einen quasi beruflichen Abschluss dahinter noch hat. Praxisintegriert meint, man hat einen normalen Hochschulabschluss. Und zusätzlich halt eben noch diesen Praxisanteil, der dann hin und wieder auf dem Zeugnis steht, aber der halt eben keine abgeschlossene Berufsausbildung meint. Also es gibt diese zwei wesentlichen Formen. Oft ist es auch ein praxisintegriertes Studium, dass man quasi einfach diesen normalen Hochschulabschluss hat und man hat Praxisstunden geleistet. Das kommt dann oft bei anderen Arbeitgebern, bei denen man dann später anfängt, auch ganz gut an. Allerdings ist der Praxisanteil halt überhaupt nicht geregelt. Das ist gar nicht geregelt. Was habe ich denn da überhaupt für einen Vertrag? Habe ich einen Ausbildungsvertrag oder was habe ich dann da? Da gibt es keine einheitliche Regelung zu. Und das bemängeln wir.
Okay, das ist natürlich für jemanden, der in die Ausbildung geht, der muss sich damit vorher auseinandergesetzt haben. Denn da sind ja doch einige Sachen, die man von vornherein nicht so weiß. Und es gibt also in Deutschland, wie ich aus den Fakten hier entnehme, über 100.000 Dualstudierende und über 47.000 Betriebe, die dual ausbilden. Das ist eine ganze Menge.
Auf jeden Fall.
Und da muss es natürlich Regelungen geben. Wenn es 47.000 Einzelregelungen gibt, das kann natürlich dann auf die Dauer nicht hingehen. Und es gibt auch über 1.500 duale Studiengänge. Das ist natürlich auch ein sehr großer Bereich dann, der sich da für die Studierenden auftut. Ich habe jetzt nochmal eine praktische Frage. Wann oder wo erfährt denn der Jugendliche, wenn er jetzt die 10. Klasse gemacht hat oder das Abitur, wie er hier in diese dualen Studiengänge hineinkommt und was ihn da erwartet?
Ja, ich glaube, das Hineinkommen ist relativ einfach, weil also gerade die privaten Hochschulen, die werben ja auch sehr viel damit. Mhm. Die Betriebe werben auch massiv damit. Also die ganz großen Konzerne haben in der Regel auch Dualstudierende. Und da ist relativ einfach, das mitzukriegen, dass es das gibt. Aber was einen letztlich erwartet, das ist, glaube ich, die große Frage. Und das ist dann wirklich sehr abhängig, auch an welche Hochschule und welchen Betrieb man geht. Weil die großen Betriebe, die Konzerne, die haben Tarifverträge, wo viel geregelt ist. Und die es halt nicht haben, ja, da schauen manche Azubis einfach in die Röhre, weil da die Regelung nicht da ist. Und wir haben gerade bei den klassischen Studiengängen oder bei den Dualstudiengängen gibt es ja immer noch eine Akkreditierung. Also da gibt es immer noch mal ein Gesetz, was quasi auf den Studiengang direkt guckt. Aber diese Kommission, diese Akkreditierung schauen aber nie auf die Praxisphase. Und das ist das halt Problem. Und da müssen wir auch irgendwie mal genauer hinschauen, was da passiert, damit die Auszubildenden halt am Ende nicht in die Röhre gucken und ja, ausgebeutet werden während ihrer Studienzeit.
Genau. Aber das duale Studiensystem oder die duale Berufsausbildung ist ein deutsches Phänomen, oder?
Also das ist vor allen Dingen ein in Deutschland geprägtes System, eins, wo man auch immer sagt, das ist so ein bisschen made in Germany. Ne? Ganz viele sind darauf ja unfassbar stolz, sowohl die dual Auszubildenden als vor allen Dingen auch die Betriebe, manchmal halt eben auch Betriebe, die aber leider nicht so besonders viel Wert auf eine gute Regulierung innerhalb dieser dualen Ausbildung legen. Genau, also es ist schon eine relativ besondere Stellung international. Es gibt viele Länder, die versuchen, in zum Beispiel einzelnen staatlichen Projekten sich an dieses duale Ausbildungssystem zu orientieren. Da gibt es dann hin und wieder mal so Pilotprojekte sozusagen. Und es gibt auch Auszubildende anderer Länder, die Teile ihrer Ausbildung in Deutschland zum Beispiel absolvieren, weil in ihren Ländern eher der Theorieteil größer ist zum Beispiel und diese betrieblichen Phasen gar nicht so ausgeprägt sind und die dann zum Beispiel nach Deutschland kommen und sich hier diesen praktischen Teil quasi aneignen in den Betrieben. Das gibt es auch. Also das ist, genau, also dieses System ist halt nicht selbstverständlich und es ist international schon eher in Deutschland in dieser Form wird es praktiziert.
Und wenn es funktioniert, wird es natürlich auch geachtet. Ne? Dann ist es natürlich auch exportfähig. Ja, ich denke mal, das ist, haben wir alles gesagt zur dualen Ausbildung oder fällt euch noch was ein, was wir unbedingt sagen müssten?
Also was, glaube ich, total wichtig ist, dass wir nicht nur finden, dass dual Studierende in das Berufsbildungsgesetz integriert werden sollen, sondern halt auch diejenigen, die eine betrieblich-schulische Ausbildung machen. Also die zunehmend in der Schule, in der Berufsschule quasi ausgebildet werden, aber die auch einen wesentlichen Anteil an Praxis in ihrer Berufsausbildung haben. Das betrifft zum Beispiel Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Die müssen teilweise noch Schulgeld bezahlen. Und wir finden halt, also erstens, das geht nicht. Also man sollte nicht noch Geld bezahlen müssen dafür, dass man eine Ausbildung macht in einem Beruf, der sehr wichtig ist, sondern dass diese auch eine Ausbildungsvergütung und zwar angemessen bekommen. und dass die Praxisphasen, die sie während ihrer Ausbildung absolvieren müssen, natürlich auch geregelt sind.
Okay, wenn ihr Fragen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr die natürlich gerne stellen. 737 und 4 mal die 8 ist die Nummer hier im Studio. Und es gibt auch die Möglichkeit, hinterher sich zu informieren oder Fragen zu stellen über die E-Mail-Adressen. Sowohl bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als auch beim DGB, beziehungsweise hier bei Radio Frei. Und das werden wir nachher noch einmal ansagen. Jetzt geht's weiter mit Musik. New Life habe ich aufgelegt von Explosive Ear Candy.
Is kissing my face. You know what they say, you need to have darkness in order to see the light. And love is a strange little creature. You chase her and miss her till one day you find her waiting there by your side. This is my time. About me feels different. I can't quite explain it, and maybe I shouldn't, 'cause some things can't be explained. The world is a huge empty canvas, and I have the colors to paint me the future that I always had in mind. This is my time.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de, und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de. Das Berufsbildungsgesetz steht heute auf dem Programm hier bei Bildung in Thüringen, und wir nähern uns jetzt dem Thema Freistellungsregelungen für die Berufsschule. Auch ein heißes Eisen. Jessica und Björn hier vom DGB Bildungswerk.
DGB Jugend Thüringen.
Von der DGB Jugend Thüringen, Entschuldigung, sind hier die Experten auf diesem Gebiet. Und Freistellungsregelungen für die Berufsschule, das hört sich erstmal ganz positiv an. Da hängen aber viele Dinge dran. Wie sieht denn die aktuelle Lage da aus?
Also genau, die aktuelle Lage sieht so aus. Also erstmal, es gibt eine Freistellungsregelung für Auszubildende. Wenn sie in der Berufsschule sind oder auch wenn sie an Exkursionen teilnehmen, müssen sie während dieser Zeit von ihrer praktischen Phase im Betrieb freigestellt werden. Mhm. Das klingt soweit erstmal gut. Dann gibt es dann einige Kritikpunkte, die wir dazu haben. Das ist zum einen, also es gibt eine Unterscheidung von Auszubildenden, die minderjährig sind, und von volljährigen Auszubildenden. Bei den Minderjährigen ist es so, dass wenn sie Berufsschulunterricht haben von mehr als 5 Stunden, eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten, dann müssen sie danach nicht in den Betrieb zurück. Genau, und wenn sie, das gilt aber halt dann nur an diesem einen Tag in der Woche, wenn sie nur diesen einen Tag Berufsschulunterricht haben, die anderen Tage der Woche im Betrieb tätig sind. Wenn Sie aber an mindestens 25 Stunden an 5 Werktagen in der Woche in der Berufsschule sind, dann gilt das halt auch. Also müssen Sie nicht wieder zurück in den Betrieb. Ein bisschen anders sieht es da bei volljährigen Auszubildenden aus. Wenn diese Pech haben und zum Beispiel eben noch in einem Ausbildungsberuf sind, den auch in Schichten gearbeitet wird, dann gibt es die Möglichkeit, dass sie vor und nach der Berufsschule auch noch in den Betrieb zurück müssen. Man darf da natürlich nicht mehr als in den Arbeitszeitgesetzen steht an Zeiten überschreiten, also man darf nicht mehr als insgesamt 10 Stunden und so weiter arbeiten. Aber es könnte passieren, dass man zum Beispiel 4 oder 5 Stunden in der Berufsschule ist und der Arbeitgeber dann sagt, naja, danach kommst du aber noch in Betrieb. Die Fahrzeit zwischen Berufsschule und Betrieb muss dann angerechnet werden. Und was hat man ja manchmal, dass es dann nah beieinander liegt. Und nach 20 Minuten Fahrzeit darf man dann, wie viel sind es dann noch, 40 Minuten, also 2 Stunden, 40 Minuten quasi noch arbeiten. Und zudem sieht es auch so aus, was so die aktuelle Lage betrifft, dass fast jeder 6. Auszubildende die Zeiten, die er oder sie ohnehin in der Berufsschule ist, auch noch nacharbeiten muss. Also ohne sozusagen diese Differenz zu den 8 Stunden, die man so täglich machen muss, noch abzuleisten in der Berufsschule, sondern dass sie das auch noch nacharbeiten müssen, dass sie von dem Arbeitgeber quasi gesagt kriegen, naja, du warst gestern in der Berufsschule, also das arbeitest du bitte heute nochmal nach. So,
das ist natürlich hart, ne? Und deswegen steht also die Abschaffung der sogenannten Rückkehrpflicht bei den Gewerkschaften ganz oben auf der Agenda für dieses Berufsbildungsgesetz.
Genau.
Ja. Die Politikerinnen haben uns auch gefragt, ist das eigentlich ein Thema? Kommt das vor? Und wir machen unsere Berufsschultour, haben wir ja schon öfters mal erzählt. Und da haben wir auch einen Ausbildungsreport, wo wir die Azubis auch wirklich direkt fragen. Und wenn halt so bei unserer Nachfrage 15,8% das machen müssen, dann ist das schon eine Hausnummer. Ich damals in meiner Ausbildung hatte auch einen Kollegen, der regelmäßig mit einem Blaumann sozusagen in der Berufsschule kam, weil sein Betrieb direkt neben der Berufsschule war, da musste der auch immer mal hin. Also das ist nicht jetzt irgendwie an den Haaren herbeigezogen, sondern wirklich ein problematisches Thema.
Also vor allen Dingen ist es halt für uns auch wichtig zu sagen, wir wollen das auch mal klarstellen, wir wollen, dass es auch mal diskutiert wird, dass das tatsächlich immer noch in Teilen gelebte Praxis ist. Und was auch auffällig ist, das erzählen uns gerade Auszubildende so aus dem Gastronomiebereich, also wenn so die Weihnachtszeit losgeht, wo da gerade auf Hochtouren gearbeitet wird, passiert es auch relativ regelmäßig, dass die Ausbilder in der Berufsschule anrufen und sagen, die Frau X oder der Herr Y, die können halt leider nicht zum Berufsschulunterricht kommen, wegen besonderer betrieblicher Dringlichkeiten. Mhm. Und dann bleiben sie halt im Berufsschulunterricht werden. So ist es natürlich im dualen System nicht gedacht.
Mhm. Müssen die denn dann im Umkehrschluss diese Berufsschulzeit nacharbeiten? Das wäre jetzt die gegenseitige Forderung.
Zu Ungunsten der Arbeitszeit, das ist leider. Ja, was heißt leider, ne? Aber das ist nicht der Fall, nein.
Mhm. Mhm. Also die Abschaffung der Rückkehrpflicht ist also ein wichtiger Punkt, den die Gewerkschaften hier fordern. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch so ein Thema, was vielen Jugendlichen, bevor sie die Ausbildung aufnehmen, gar nicht klar ist, was da in den einzelnen Branchen da so üblich ist, ne? Also man hat da vielleicht klassische Vorstellungen und wird dann ins kalte Wasser geworfen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, zumal die Regelung im BIBIG ja eigentlich relativ gut klingt, ne? Wenn es heißt, während der Zeit, die ich in der Berufsschule bin und während der Zeit von Exkursionen, die ich innerhalb meines schulischen Teils der Ausbildung mache, freigestellt bin, da denkt man sich ja dann erstmal nichts dabei. Also selbst wenn ich mich als Absolvent für einen Ausbildungsberuf, für einen dualen Ausbildungsberuf interessiere und dann lese ich das und denke ich mir so, naja gut, dann ist das ja geregelt. Und dann komme ich in den Betrieb und dann sieht es vielleicht ganz anders aus.
Also da heißt es also auch Augen auf, im Straßenverkehr hätte ich beinahe gesagt. Aber das Freistellungs- oder die Freistellungsregelungen betreffen ja nicht nur Schülerinnen und Schüler oder Auszubildende, sondern es gibt also auch Freistellungen für die Prüfer. Björn, was muss man sich denn da vorstellen?
Genau, also ja, Prüfer, wie es schon sagt, wenn es ja eine Ausbildung und ja, Prüfer aus der Praxis prüfen sozusagen die Azubis bei ihren Abschlussleistungen. Und da sollten die eigentlich freigestellt werden, aber das findet eigentlich immer weniger statt. Und da wollen wir eigentlich eine Konkretisierung, weil wir halt finden, dass über 300.000 ehrenamtliche Prüferinnen bezahlt freigestellt werden müssen. Und es kommt immer wieder vor, dass sie dann einfach ihren Urlaub nehmen müssen, Überstunden etc. und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin halt sich nicht darauf einlassen, dass die Kolleginnen Prüferinnen sind. Und da muss man halt sagen, wenn wir schon die duale Ausbildung so auf unsere Fahnen schreiben und das für uns so wichtig ist und ein Qualitätsmerkmal, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Leute, die zu sagen, das überprüfen, dass die Azubis einen ordentlichen Abschluss machen, dafür freigestellt werden.
Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es also ehrenamtliche Fachleute, muss man ja sagen, die die Auszubildenden prüfen und für diese Prüfungszeit, Anreise, Abreise etc., Vorprüfungsvorbereitung, das wird ihnen nicht bezahlt, das machen die ehrenamtlich. So wie ich hier ehrenamtlich Radio mache.
Genau, es gibt Betriebe, die stellen das frei, aber es machen immer weniger und deswegen gibt es auch immer weniger Prüfer, die das machen wollen. Weil, ja, das ist schon sein, wenn man nur wenig Tage Urlaub hat, dann noch einen Urlaubstag zu opfern, das ist schon, ja, schwierig für viele.
Das ist ja auch eine Herausforderung, also finde ich schon. Also gut, also die Forderung ist natürlich dann berechtigt. Bei 300.000 Ehrenamtlichen
noch.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Also
eine wichtige Säule eigentlich.
Ja, also riesengroße sogar.
Es spielt eine große Rolle in der Qualitätssicherung und in der Berufsausbildung. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze im Schwanz, weil das Argument der Arbeitgeber, die Prüferin, die bei Ihnen im Betrieb quasi als Arbeitnehmerin beschäftigt sind, deswegen nicht freigestellt werden mit dem Argument, naja, es ist ja Fachkräftemangel, wir haben nicht genug Leute und da kann ich ja nicht einfach grenzenlos jemanden freistellen. Naja gut, aber wenn ich nicht genug Prüferinnen und Prüfer habe, dann kann sich im Worst Case sozusagen so eine Berufsausbildung auch mal ein Stück hinziehen, weil ich einfach nicht genug Menschen habe, die bei den Prüfungen dabei sind, ja. Und dass diese Qualität weiter gewährleistet ist. Nein, das führt natürlich nicht dazu, dass mehr und schneller und leichter gut qualifizierte junge Leute in die Betriebe wiederkommen. Also.
Das ist ja irre. Ein Thema, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es sowas gibt. Also ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer und die Gewerkschaften fordern also, dass die freigestellt werden und bezahlt werden für ihre Prüfungstätigkeit. Müssen die denn selbst eigentlich so eine Qualifikation haben? Es kann dann wahrscheinlich nicht jeder hier so eine Prüfung ablegen. Jessica? Ja. Falsche Frage. Gut, okay. Dann machen wir erstmal Musik und machen danach weiter. Und wie gesagt, wenn Fragen sind zum Berufsbildungsgesetz 737, 4x8 ist die Nummer hier im Studio.
Sandy beach and your face comes to mind. We walked on the twilight shores of memory and time. Moonlight danced on waves and you and we stayed there all night. In those precious moments I was yours and you were mine. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Cali, Cali, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Cali, Cali, won't you make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway, rising with the sun, staring down at countless palm trees shrinking into none, top down with the blue skies glowing, filling life with light.
Bildung in Thüringen, auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Das Berufsbildungsgesetz steht auf dem Programm heute bei Bildung in Thüringen und natürlich muss so ein Gesetz auch einige Ausführungen haben zu einer Vergütung. Und da heißt es wohl gegenwärtig im Paragraph 17 des Berufsbildungsgesetzes, dass eine angemessene Vergütung für Auszubildende vorzusehen ist. Aber was angemessen ist, ist dann jedem Betrieb selbst überlassen. Das ist so der Stand der Dinge. Björn.
Fast. Es gab schon immer die Regelung, dass quasi das Ausbildungsentgelt nicht 80% unter den ortsüblichen Tarif fallen darf. Das war mal ein Gerichtsentscheid, wo man sich immer lang gehangelt hat. Aber jetzt haben wir es wirklich geschafft und haben quasi die Mindestausbildungsvergütung jetzt in dem Entwurf drin. Aber dazu muss man, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen. Letztes Jahr im November war eine Konferenz vom DGB für die Expertin der beruflichen Bildung und da war die Bundesministerin Karliczek vor Ort und hat auch davon geschwärmt, dass es ja jetzt eine Mindestausbildungsvergütung geben soll, aber in Höhe des BAföGs für Schülerinnen und Schüler. Ja, nicht gerade viel, der Saal hat getobt und war sauer, wenn man sagen muss, ja, die Zahl klingt ja erstmal ganz gut, aber Auszubildende haben im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern einfach auch Abgaben, die sie zahlen müssen. Versicherungsleistungen, also die ganzen Sozialversicherungen müssen halt die Auszubildenden zahlen und wenn sie das halt zahlen, haben sie am Ende immer noch weniger als eine Schülerin. Und deswegen sind unsere Aktiven in der beruflichen Bildung nicht ohne Grund auf die Barrikaden gegangen und dann hat es lange gedauert. Es gab schwierige Verhandlungen, aber jetzt gibt es eine Entscheidung und da muss man sagen, dass man jetzt mit 515 Euro ab 2020 starten mit der Mindestausbildungsvergütung und dann soll es bis 2023 hochgehen, dass irgendwann die Azubi 620 Euro im ersten Ausbildungsjahr bekommen. Ja, für uns immer noch zu wenig, muss man sagen, weil wir wollen eigentlich ein bisschen mehr, denn wir wollen 80% vom durchschnittlichen Tarif und wir wollen halt, dass die Azubi 660 Euro bekommen. Ja, da kann eigentlich noch ein bisschen was drauf, aber erstmal haben wir jetzt die Lösung, sind wir erstmal froh, dass es reingekommen ist. Das Entscheidende dabei ist eigentlich noch für uns, dass die Tarifverträge einen Vorrang haben. Das heißt, dass immer halt Tarifverträge bis 2024 erstmal danach gezahlt wird und nicht mindestens Ausbildungsvergütung, das ist natürlich schwierig für die Tarifverträge, die halt unter der Mindestausbildungsvergütung sind. Und da hat man noch vereinzelt welche, das, was wir vielleicht eher bedenklich finden, dass auch passieren kann, dass Gewerkschaften, die eigentlich keine richtigen Gewerkschaften sind, vielleicht noch Tarifverträge abschließen und dann noch drunter fallen, weil bis 2024 müssen die Tarifverträge erst angepasst werden.
Das ist ja auch ein Aspekt, der mir jetzt zum Beispiel neu ist, dass es eine solche Regelung gibt. Aber es ist erstmal ein Anfang im Vergleich zu dem. Vorher war es gar nicht drin. Jetzt ist es erstmal drin und geregelt. Aber ob das reichen wird, das werden dann die Auszubildenden selbst erstmal feststellen müssen.
Genau. Wie in jedem Gesetz sieht manches erstmal ganz gut aus. Aber wenn man dann doch mal ins Detail guckt, finden wir halt immer noch so einen, irgendeinen Haken, den man vielleicht nochmal ansprechen muss. Und das sind auch die Dinge, die wir in den letzten Wochen mit den Politikern geredet haben, die halt auf den ersten Blick nicht auffallen, wo man nicht weiß, haben die das vergessen? Wollten die das nicht? Und das ist so ein Punkt. Und für uns noch ein entscheidendes eigentlich, dass die Azubis sozusagen das Gehalt bekommen, wie sie mit der Ausbildung gestartet sind. Kurz zu fassen, das heißt, wenn ich zum Beispiel einfach mal ein Jahr aussetze, für die Berufsausbildung, das kann zum Beispiel passieren, wenn ich schwanger werde, dann setze ich mal aus und fange dann an. Dann kann es passieren, dass mein Kollege, meine Kollegin im gleichen Ausbildungsjahr mehr Gehalt bekommt als ich, weil ich ja ein Jahr schon früher angefangen habe. Und so ist aktuell halt die Tabelle, wo wir halt noch Stellschrauben sehen, wo wir die Politikerinnen auffordern, sich das nochmal genau anzugucken und da noch uns entgegenkommen.
Also, dass da nicht eine neue Ungerechtigkeit quasi entsteht, wenn man in der Startausbildungsvergütung einfach hängen bleibt, ja. Und aus, es gibt ja verschiedene, es gibt ja nicht nur Schwangerschaft, man kann ja auch mal krank werden oder Unfall haben und dann über entsprechende Maßnahmen erstmal nicht in diese Ausbildung fortsetzen kann.
Genau.
Da gibt es also sehr intensive Diskussionen. 80% vom durchschnittlichen Tarif, das sind also nach Meinung der Gewerkschaften 660 Euro, die also einem Auszubildenden da zustehen sollen.
Genau. Und ab 2024 soll es dann quasi auch wie beim Mindestlohn eine Kommission geben und dann wird nochmal genau geguckt, wie quasi die Tarife sich erhöht haben und dann wird darauf folgend dann der Beitrag weiter erhöht. Aber wir haben das Gefühl, da haben wir auch die Politiker ganz schön auf den Fuß getreten. Ich glaube, die waren da sehr, also die wussten das gar nicht. Muss man wirklich so sagen. Klar, bei denen, mit denen wir geredet haben, war das nicht ihr Thema. Aber das war auch so ein Punkt, wo sie uns auch versprochen haben, dass sie das nochmal mit ihren Expertinnen bereden. Und da setzen wir drauf, dass das nochmal ein bisschen diskutiert wird und wir vielleicht da noch ein paar Regelungen reinbekommen.
Man hatte auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Politikerinnen und Politiker gemerkt haben, dass das eine ähnliche Brisanz entwickeln wird, wenn es zum Teil nicht schon eine ähnliche Brisanz entwickelt hat wie der Mindestlohn, der vor mehreren Jahren ja auch so intensiv diskutiert wurde. Genau. Also wir konnten nicht ganz einschätzen, ob es an mancher Stelle vielleicht nicht so gewollt war oder ob es vielleicht versehentlich manche Dinge einfach nicht bedacht worden sind. Aber die haben wir jetzt angesprochen, mehrfach, machen das jetzt auch weiterhin. Und
Jessica und ich hatten einen schönen Moment, den wollen wir noch mal kurz sagen. Wir waren nicht bei einer Veranstaltung vor zweieinhalb Monaten. Da war Frau Kalitschek in Erfurt und da waren wir bei der Veranstaltung und sie hat quasi mit den Arbeitgebern geredet und wollte quasi auch ihr Berufsbildungsgesetz den Arbeitgebern verkaufen. Und da kam dann die Frage, hier sind ja jetzt die ganzen Arbeitgeber, sagen Sie mal bitte, können Sie eigentlich die Mindestausbildungsvergütung bezahlen? Ist das ein Problem für Sie? Wir haben geguckt. Es ging kein Arm hoch. Und dann ist einer aufgestanden, ein Geschäftsführer von der von der Innung, der hat gesagt, das geht nicht. Und dann ist einer aufgestanden, der hat so ein Transportunternehmen und der hat gesagt, wer das nicht zahlen kann, diese Mindestausbildungsvergütung, sollte aufhören auszubilden. Und man sollte aufhören, die Kosten, die ein Azubi kostet, damit aufzurechnen, was ein Azubi in ein Unternehmen einbringt. Und der hat quasi genau erfasst, dass die duale Ausbildung einfach unsere Stärken sind und wir quasi für die Zukunft darauf bauen müssen, dass wir da Verbesserungen hinbekommen. Und die Arbeitgeber jammern ja die ganze Zeit, sie bekommen keine Azubis, keiner will mal die Ausbildung machen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man im ersten Lehrjahr bei manchen Ausbildungen nur 320 Euro bekommt.
Harte Sachen. Also ihr seht mich an verschiedenen Stellen immer fassungslos, wenn ich diese Fakten hier bekomme. Was kann denn ein Jugendlicher tun? Was können denn Eltern tun, die jetzt vielleicht die Sendung hören oder im Nachgang auf der Internetseite die Sendung sich anhören, um sich da vielleicht ein bisschen näher zu informieren? Was kommt da auf uns zu? Was steht denn in dem Gesetz drin? Gibt es da Plattformen? Gibt es da bei euch Anknüpfungspunkte, wo man fragen kann, wo man Informationen bekommt? Kommen kann, Jessica?
Genau, also auf unseren Homepages, also auf unserer bundesweiten Homepages von der DGB-Jugend, da sind auf jeden Fall alle Informationen auch nochmal ganz knackig zusammengefasst, wie so der aktuelle Stand ist jetzt gerade, wie es im Berufsbildungsgesetz bisher geregelt war, bis jetzt zur ersten Lesung der Novellierung und was wir als DGB-Jugend quasi wollen, was wir fordern. Genau, und da kann man sich dann auch sozusagen an entsprechende Stellen hinwenden, wenn man selber vielleicht nochmal ein bisschen was hat, was einem einfällt. Also da gibt es auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und dort kann man sich unter anderem informieren.
Ja, und für die Azubis, für die jungen Menschen empfehlen wir einfach auch unseren Instagram-Account, weil da können sie uns auch einfach bei unter DGB Jugend Thüringen einfach auch eine Frage schreiben. Da sind wir relativ offen, auch ein Telefonat. Wir nehmen uns die Zeit.
Und im Zweifelsfall einfach mal zur nächsten Veranstaltung vielleicht nochmal mit Politikerinnen und Politikern einfach mal vorbeigucken und selber die Fragen stellen.
Und das sind Sommerferien. Alle die Schule jetzt absolviert haben und jetzt demnächst mit diesen Fragen konfrontiert werden, denen ist natürlich dringend zu raten, sich mit diesem Problem einmal auseinanderzusetzen, denn die kommen auf die Auszubildenden unweigerlich zu. Das ist einfach so. Also es gibt Möglichkeiten, sich da zu informieren. Die Internetadressen habt ihr genannt. genannt und die Jugendlichen oder auch die Eltern sollten da einfach mal draufschauen. Ich denke mal, mit Blick auf die Uhr, wir können uns noch einen Musiktitel leisten. Phonosophie heißt der, von Life After Dance.
Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Das Berufsbildungsgesetz steht im Mittelpunkt der Sendung heute und einen Punkt müssen wir natürlich noch herausgreifen. Der kommt jetzt vielleicht ein bisschen kurz. Das ist kostenfreie Lern- und Lehrmittel. Das müssen wir den Hörerinnen wahrscheinlich und Hörern auch erstmal erklären, welche Idee oder welche Forderung denn dahinter steckt.
Genau, also die Idee dahinter ist, zum einen ist bisher im BIBEG bereits geregelt, dass Ausbildungsmittel kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen, sofern sie dann zur Berufsausbildung erforderlich sind. Das klingt auch gut. Allerdings sind da eben nur die Ausbildungsmittel mit gemeint, die den betrieblichen Teil der Ausbildung meinen. Das heißt zum Beispiel Fachliteratur, alles was ich so in der Berufsschule brauche, ist da nicht mit einbegriffen, nicht integriert. Und zum anderen, was wir kritisieren, was teilweise auch gar nicht mehr so richtig diskutiert wird oder eher so unter der Hand diskutiert wird, ist, dass oftmals Lern- und Lernmittel auch die, die für den betrieblichen Teil der Ausbildung wichtig sind, trotzdem selbst angeschafft werden müssen. Das ist oftmals so eine Unterhandregelung. Das zum Beispiel haben wir ganz oft im Gastronomiebereich, also unter anderem die Köchinnen und Köche werden möchten. Wenn sie mit vernünftigen Messern arbeiten wollen, dann müssen sie sich die bitteschön auch selber mitbringen. Es werden vielleicht welche gestellt, aber die sind nicht so besonders gut. Anderes klassisches Beispiel sind immer die Friseurinnen und die Friseure, die vielleicht auch die Scheren und alles, was sie so brauchen, an Handwerkszeug gestellt bekommen, aber das auch nicht so besonders gut ist. Also machen sie es bitte selber. Und solche Lehr- und Lernmittel, die kosten halt auch einiges. Und gerade in so Ausbildungsberufen, wo man ohnehin nicht so ein großes Entgelt hat, und dann auch noch solche Lehr- und Lernmittel bezahlen zu müssen, das ist schon ein ordentlicher Batzen. Und daher finden wir, also Lehr- und Lernmittel, egal ob sie jetzt für die betriebliche oder für den schulischen Teil gebraucht werden, müssen gestellt werden. Da sollen Auszubildende keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Eine knallharte Forderung, aber mit Sachen, mit denen man also auch sich sonst so als Normalbürger nicht auseinandersetzt.
Ja, es kann ja nicht sein, dass eine Ausbildung davon abhängt, ob die Eltern Geld haben oder nicht. Bei uns rufen auch Eltern an, die auch mal fragen, wie können sie denn quasi, was gibt's für Förderungen etc., weil halt die Azubis auch einfach verdammt viel Geld bezahlen müssen, zur Berufsschule zu kommen. Und das entscheidet halt, ob ich eine Ausbildung beginne oder nicht. Und gerade für den ländlichen Raum entscheidet dies auch, beginne ich eine Ausbildung im ländlichen Raum oder eher in Erfurt, wo ich das Fußläufchen erreichen kann.
Wo dann das Themenfeld Miete wieder dazu kommt und Wohnkosten, genau, die ich ja auch irgendwie finanzieren muss als Auszubildender.
Also da ergibt sich ein Problem aus dem anderen und das muss man also vorher im Griff haben. Interessante Diskussion. Wie geht es denn jetzt weiter mit diesem Gesetz, Björn? Das ist jetzt in der Diskussion. Es gab also schon eine Anhörung. Ihr seid weiter im Gespräch mit Politikerinnen hier aus Thüringen, also Abgeordneten, die irgendwann über das Gesetz abstimmen. Gibt es da einen zeitlichen Rahmen mit?
Ja, also die erste Lesung im Bundestag war jetzt. Die Parteien haben ihre Änderungsanträge eingebracht. Es gab eine Debatte und jetzt wird sozusagen nochmal im Ausschuss darüber besprochen. Und ganz wichtig ist eigentlich, dass es jetzt nochmal eine öffentliche Anhörung in Berlin gibt, wo nochmal sozusagen wir als DGB und DGB-Jugend angehört werden, wo wir nochmal den Politikerinnen genau sagen können, das und das muss noch irgendwie gemacht werden, wie es eigentlich bei jedem Gesetzesvorhaben ist. Und dann geht es dann in die nächste Lesung und irgendwann, ich glaube November, Dezember soll es dann fertig werden, damit dann die Azubis ab nächsten Jahr eine Mindestausbildungsvergütung kriegen können.
Und dann steht hoffentlich alles drin, was wir gerne drin hätten.
Und wenn nicht?
Dann werden wir weiter auf unsere Forderung aufmerksam machen, den einen oder anderen Politiker oder der einen oder anderen Politikerin auch mal vielleicht auf die Füße treten und sagen, ihr habt da mit uns dann und dann auch schon mal drüber gesprochen, dieses Jahr jetzt im Sommer zum Beispiel sehr viel. Ihr habt uns gesagt, ihr kommt uns da entgegen. Wir haben auch immer fleißig mitgeschrieben bei diesen Treffen. Und es war quasi immer unterzeugen. Also es waren viele Auszubildende und Ehrenamtliche der DGB-Jugend mit dabei, die es auch bestätigen können. Und genau, wir bleiben auf jeden Fall weiter am Ball. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass unsere Gespräche auch
auf fruchtbaren Boden
gefallen sind. Genau, und wir damit Auszubildenden einen besseren Start in ihrer Ausbildung auch verschaffen können und auch schaffen können, dass die Ausbildung auch weiterhin qualitativ hochwertig durchgeführt werden kann.
Hochwertig und attraktiv ist,
also attraktiv,
dass man die gern aufnimmt. Das sind also eine ganze Menge noch Sachen, die offen sind, von denen wir hoffen, dass sie ins Gesetz hineinkommen. Jetzt ist aber nochmal die praktische Frage. Das Gesetz wird dann am 1. Dezember um 11 Uhr erlassen, mit der Maßgabe ab 1. Januar 2020 oder tritt es in Kraft. Dann muss ja nur noch darauf geachtet werden, dass die Inkraftsetzung tatsächlich vor Ort auch umgesetzt wird. Das heißt, Aufgabe von Betriebsräten, Personalräten etc., die darauf achten, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird.
Ja, und letztlich ganz wichtig, die Jugendausbildendenvertretung. Die achten halt, die sind quasi im Betrieb die Ansprechpartnerin, wo die Azubis hingehen können. Und ja, viele Betriebe haben das auch gar nicht. Da können sie auch einfach zu uns kommen, zu ihrer Mitgliedsgewerkschaft, zum DGB und da einfach auch mal nachfragen. Ist das eigentlich richtig, was da der Ausbilder, der Arbeitgeber mit mir anstellt? Oder ja, könnt ihr mir da irgendwie helfen? Und ja, wir nehmen uns die Zeit, wir helfen und zeigen den Azubis auch auf, welche Möglichkeiten sie haben, ihre Ausbildungsbedingungen zu verbessern.
Und wer sich nicht persönlich traut, sich zu melden, wobei es keine Gründe gibt, sich nicht zu trauen, bei seiner Mitgliedsgewerkschaft zu melden, der kann oder auch aus Zeitgründen sich auch gerne auf drazubi.de anmelden und dort seine Fragen stellen rund um das Thema Ausbildung. Das ist auch möglich.
Vielen Dank für diese vielen Informationen. Vielen Dank, dass ihr mir auch das erklärt habt, obwohl ich da ja nichts mehr damit zu tun habe. Aber es ist trotzdem interessant. Es kann ja immer sein, dass man Verwandte oder Enkel oder was weiß ich in diesen Situationen vorfindet und dann helfen muss. Danke, dass ihr da wart. Und es gibt also auch dazu einige Materialien, die man bei euch in Empfang nehmen kann. Dein Faktsheet für die Bibik-Novelle. Novelle ist also eine Zusammenfassung der wichtigsten Forderungen und auch der Hintergründe und die kann man bei euch abholen. Vielen Dank, ich drücke euch die Daumen und all denen, die für das Gesetz sich hier einsetzen und wir verabschieden uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
It's been so long, Julia, oh Julia, have you found truth, Julia, oh Julia, this one's for you. I met her for some ice cream at that St. Paul pharmacy, 'cause they have a soda fountain there, and she doesn't drink coffee. She lived under the bleachers until she started eating meat. And now she's gonna move down south, 'cause she knows she can take the heat. I said she can take the heat. So she asked if I would like to go to Bob and Steve's with her. And my heart screamed absolutely, but my voice box mumbled sure. And when that rainbow soap cascaded down them windows, we just stared as we ate imported salmon and forgot about our cares. We forgot all about our cares, every single one of them. Julia, oh Julia, where have you gone? Julia, oh Julia, it's been so long.